einem globalen Asset-Management-Giganten.
Das ist natürlich eine recht komplexe Schachtel.
Mit Hilfe der Mafia, also wirklich filmreif.
Maximale Kontrolle bei minimalem Kapitaleinsatz.
Investieren in Sachwerte, nicht in Statussymbole.
Real Assets.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian W. Röhl und heute habe ich für dich ein Unternehmen, das keine starke Consumer-Marke hat wie Coca-Cola oder Amazon, sondern sich um das Rückgrat unserer Wirtschaft kümmert. Brookfield kontrolliert rund um den Globus Straßen, Brücken, Kraftwerke, Energienetze, Immobilien und andere Infrastrukturasset im Wert von über einer Billion Dollar. Warum Brookfield bisweilen als die andere Berkshire Hathaway bezeichnet wird, was CEO Bruce Flatt mit Warren Buffett gemeinsam hat und was nicht, wie damals alles anfing mit der Straßenbahn in Sao Paulo und mit welchen 5 Aktien du dich an Brookfield beteiligen kannst, das und mehr jetzt in unserem Company Deep Dive. Und auch in die Geschichte und das Geschäftsmodell von Brookfield tauche ich nicht alleine ein, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf hier bei Scalable Capital, Head of Content. Schön, dass du wieder in Berlin bist.
Christian, ich freue mich auch und vor allen Dingen freue ich mich auf den Ausflug in die Real Assets und der ist ja wirklich von der Struktur und auch der Komplexität her nicht ganz trivial, denn auch wenn wir einen Namen in der Headline haben, du hast es schon gesagt, wir haben 5 Aktien, in die investiert werden könnte. Lass uns direkt darüber sprechen, welche wären das?
Ja, also zunächst mal gibt es 3 Vehikel mit einem ganz klaren Investmentfokus. Erstens Brookfield Renewable, wie der Name schon sagt, eine der größten Plattformen weltweit für erneuerbare Energien. Zweitens Brookfield Infrastructure, da geht es um globale Infrastruktur, wie eben Häfen, Schienenwege, Pipelines oder auch Mobilfunktürme. Drittens Brookfield Business, das ist der Private Equity Arm, also Unternehmensbeteiligung. Dazu kommt dann als 4. Brookfield Asset Management, ein reiner Vermögensverwalter, der dann eben Kapital für institutionelle Investoren, Stiftungen, Staatsfonds, Pensionskassen verwaltet. Und über allem steht halt die Brookfield Corporation, die Anteile an den anderen 4 Gesellschaften hält, die Fäden zieht, aber darüber hinaus eben noch ein großes Immobilienportfolio hat und auch im Bereich Versicherung aktiv ist. Bevor wir aber mal in die Details dieser Gesellschaften gehen, in die Geschichte eintauchen, vielleicht für diejenigen, die Brookfield noch nicht auf dem Radar haben, einfach mal 3 Beispiele, in welcher Liga Brookfield denn spielt. Erstens die Telekom-Türme. Die Deutsche Telekom hat natürlich im Rahmen ihrer Expansion über Jahre, inzwischen Jahrzehnte muss man sagen, Mobilfunktürme, Mobilfunkmasten überall in Deutschland und auch Österreich errichtet, die lange Zeit selbst in der Bilanz stand. Dann hat sich die Telekom aber entschieden, da einen Partner reinzunehmen, um Kapital locker zu machen, beispielsweise für den Netzausbau. Und dieser Partner, dem nun 51% von der Mobilfunkturmtochter der Deutschen Telekom gehören, das ist eben Brookfield. Ein anderes Beispiel, Westinghouse. Das ist einer der führenden Dienstleister für Nukleartechnologie, also für ein Thema, das jetzt rund um den Globus, außer in Deutschland, wieder boomt. Und auch den hat Brookfield vor einigen Jahren mal aus einer Insolvenz übernommen und jetzt zu neuer Größe geführt. Ziemlich zeitgeistiges Thema. Und dann als 3. Beispiel mal GrafTech. Das muss ich zugeben, musste ich auch erst mal recherchieren. Ein Unternehmen, das Graphitelektroden herstellt und das Brookfield vor einigen Jahren am Tiefpunkt des Marktes gekauft hat. Und dann stiegen die Stahlpreise und es gilt halt mit einem Einsatz von 850 Millionen Dollar und einem Profit von 8 Milliarden Dollar als einer der besten Private Equity Deals der Geschichte. Darüber hinaus gehört Brookfield auch der Potsdamer Platz hier in Berlin. Und wir werden diese Deals und einige mehr im Rahmen dieser Episode genau analysieren, um herauszufinden, wo ist denn die DNA von Brookfield. Aber um das ganze Konglomerat wirklich zu verstehen, da müssen wir erstmal zurück zu den Wurzeln des Unternehmens und zu dem Mann, der dieses Imperium geformt hat. Katharina, nimm uns mit. Wie ging das los mit diesem, tja, immer noch trotz Milliardenkapitalisierung ziemlich diskreten Riesen?
Ja, wir schauen besonders auf zwei Dinge. Das ist einmal die außergewöhnliche Geschichte, die 1899 in den Straßenbahnen von Sao Paulo begann. Und als zweiten Punkt vor allen Dingen auch die Philosophie von Bruce Flatt. Bruce Flatt ist seit über 20 Jahren CEO und wird auch mal oft als der Warren Buffett von Kanada bezeichnet. Und er ist kein lauter Wall-Street-Typ, er ist ein ruhiger Stratege, der 1990 als Buchhalter ins Unternehmen kam und dann in so einen zerfaserten Mischkonzern zu einem diesen globalen Asset-Management-Giganten transformiert hat. Und er hat vor allen Dingen eine Kultur geschaffen, in der man nicht in Quartalen denkt, sondern in Jahrzehnte. Das zeigen ja auch so ein bisschen die Deals, die du eben schon mal so angeteasert hast. Und ich fange jetzt aber mal ein bisschen von vorne an, bei den brasilianischen Wurzeln, denn dort wurde auch das spezielle Fundament für eben den Blick auf diese Sachwerte gelegt. Die Geschichte beginnt mich nicht in Toronto, sondern eben in Sao Paulo im Jahr 1899. William Mackenzie und Frederick Stark Pearson, zwei visionäre und nordamerikanische Unternehmer, die haben nämlich die Sao Paulo Tramway Light and Power Company gegründet. Ihr Ziel war es, die rasant wachsende brasilianische Metropole mit Elektrizität und eben öffentlichen Nahverkehr dann auch zu versorgen. Und es war die Zeit der Industrialisierung und Brasilien bot immense Wachstumschancen. Und wenn man sich jetzt fragt, warum denn dort, das war wohl eher ein Zufall, wie sie da eben gelandet sind. Denn Pearson, so sagen es dann eben wiederum Quellen, der ist nach Sao Paulo gereist, um für einen brasilianischen Studienfreund sich mal eine Mine anzugucken. Und die war dann am Ende wohl ein bisschen weniger interessant, aber Pearson ist auf das Land aufmerksam geworden. Industrialisierung, massive Urbanisierung von geringem Niveau aus, verglichen eben mit USA und Kanada. Und eben zudem noch ideale topografische Bedingungen für Wasserkraft, die ja Pearsons Leidenschaft war. Also er hat absolutes Potenzial in Land sozusagen gesehen. Und auf der anderen Seite hatten wir dann ja Mackenzie. Der wiederum war das Gesicht des kanadischen Kapitalismus um die Jahrhundertwende. Er ist als einfacher Lehrer gestartet und kleiner Bauunternehmer, bevor er zum größten Eisenbahnbaron Kanadas aufstieg. Und er war Gründer eben von Canadian Northern Railway, der zweiten transkontinentalen Eisenbahn Kanadas. Und er war eben ein Genie darin, Kapital zu beschaffen. Also er hat so viel Zeit in London verbracht, dass manche gesagt haben, er kennt eben die Schiffsverbindung besser als seine eigenen Eisenbahnen. Und er war halt eben viel in London, um dort Kapital zu beschaffen. Denn britische Investoren liebten Infrastrukturprojekte im Ausland und eben besonders die Eisenbahnen und Versorgungsbetriebe, weil die eben durch staatliche Konzessionen abgesichert waren und regelmäßig Dividenden versprachen. Ja, das Schicksal von Mackenzie, er war extrem hoch verschuldet und am Ende seines Lebens verlor er einen Großteil seines Einflusses, als seine Eisenbahngesellschaft in finanzielle Schieflage geriet, verstaatlicht wurde. Daraus wurde dann die Canadian National Railway. Und aber trotzdem wurde er für seine Verdienste zum Ritter geschlagen. Also eben die beiden ein gutes Team.
Ja, Canadian National Railway gibt's ja eben immer noch und die Aktie ist auch handelbar im Scalable Broker. Darüber hinaus hast du ja schon gesprochen über Frederick Pearson. Der war ja so das Gegenstück, also eben nicht der Kapitalist, sondern dieser Ingenieur, Visionär, der das Technische hatte. Auch dafür diese Genialität. Kein Kanadier, kam aus Massachusetts und war einer der ersten, der erkannte, dass man Strom eben nicht nur aus Kohle, sondern eben auch durch Wasserkraft erzeugen konnte und damit auch über weite Strecken dann auch transportieren konnte. Und er hatte schon einen globalen Fußabdruck hinterlassen, denn er baute eben nicht nur in Brasilien, sondern auch die U-Bahn-Systeme in Boston und New York, der entwickelte Wasserkraftwerke an den Niagara-Fällen und gründete auch in Barcelona eine Traction Light and Power Company. Sehr tragisches Ende. Im Mai 1915 war er mit seiner Frau auf der Lusitana unterwegs, die ja dann von einem deutschen U-Boot versenkt wurde. Er starb also in den Fluten des Atlantiks und sein Tod natürlich ein schwerer Schlag für die weltweite Ingenieurskunst. Aber was er bis dahin in seinem Leben geschaffen hatte, das überdauerte natürlich und zwar insbesondere in dieser São Paulo Tramway Light and Power Company. Ein unglaublich langer Unternehmensname, der aber einen großen Vorteil hat. Er beschreibt nämlich, was das Unternehmen alles an Projekten realisiert hat, damals vor über 100 Jahren.
Ja, da schauen wir uns als erstes mal das Thema Elektrifizierung an in São Paulo ab 1900. Das Projekt nannte sich The Light und sie haben damit die erste elektrische Straßenbahnlinie nach Barafunda in Betrieb genommen, also eben von den Vororten ins Stadtinnere. Und das war natürlich gerade für die Arbeiter extrem praktisch und auch eben gut, da sie dann so auch einfach besser wohnen und günstiger wohnen konnte. Als zweites Thema das Thema Netzausbau in Rio de Janeiro. Und auch in der damaligen Hauptstadt Rio übernahm das Unternehmen über eine Tochter wiederum den Betrieb und baute eines der dichtesten Straßenbahnnetze Südamerikas auf. Und dann gucken wir auf Santana de Parnaíba. Da haben sie von 1901 bis 1905 ein Wasserkraftwerk gebaut und das war das erste große Wasserkraftwerk in São Paulo. Und es ermöglichte dann den Übergang von Gaslicht zu elektrischer Straßenbeleuchtung und lieferte dann auch den Strom für die neuen Straßenbahnen. Ja, Straßenbeleuchtung. 1905 haben sie die ersten elektrischen Straßenlaternen in São Paulo dann eben installiert. Und zuvor betrieb die Firma bereits das Gasnetz der Stadt und stellte das dann aber eben sukzessive auf Elektrizität um. Und als letzten Punkt das Thema Gasversorgung. Neben Strom blieb das Unternehmen jahrzehntelang als Hauptversorger für Stadtgas zum Kochen und Heizen in den Haushalten von Rio und São Paulo. Also sie haben da echt einiges bewegt.
Ja, eine ganze Menge Projekte. Und wenn man so die Diskussion über Infrastruktur hierzulande verfolgt, dann weiß man eins, solche Projekte kosten richtig Geld. Und deswegen haben sich McKinsey und Pearson dann im Juli 1912 entschlossen, ihre ganzen Projekte in einer einzigen Gesellschaft zusammenzufassen, der Brazilian Traction Light and Power Company. Es war eben nicht mehr nur São Paulo und diese Gesellschaft an die Börse zu bringen, um Kapital einzusammeln. Allerdings nicht in Brasilien, sondern in Toronto, in Kanada. Ja, mit diesem Listing schuf man halt eine Aktie dann, die für internationale Investoren vor allem aus London greifbar war. Ne? In Kanada zu investieren, das war den Investoren in London vermittelbar. Irgendwie dann in so brasilianische Konstruktionen, ja, das konnten die aus der Obergesellschaft machen, aber da wäre sonst kein Geld reingeflossen. Und die haben auch richtig Kapital gleich eingesammelt. Die sind gestartet mit einem Volumen von 100 Millionen US-Dollar, was allerdings 1912 so dem entsprach, was heute 3,5 Milliarden US-Dollar sind. Also schon ein ganz ordentliches Unternehmen, was da auf dem Parkett debütiert hat. De facto ein kanadisches Imperium in Brasilien, was in Kanada aber nicht viel mehr hatte als ein Büro. Und mit diesem Geld von der Börse wurde die Firma natürlich noch mächtiger und baute dann das, was du eben so als erste Projekte beschrieben hast, wirklich richtig aus. Beispielsweise zu einem Strommonopol. Zeitweise hatten sie die Kontrolle über fast 100% des Stroms und des Nahverkehrs, sowohl in Rio als auch in São Paulo, also in den beiden wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes. Dann, das ist ja auch für mich so als Physiklaie eine spannende Sache, dieses sogenannte Billings-System, benannt nach dem Chefingenieur Asa Billings, so aus Dämmen, Kanälen und Pumpstationen, ein wirklich komplexes System, mit dem man Flüsse umleitet, die eigentlich landeinwärts fließen, künstlich stauen und dann eben das Wasser über so eine große Steilkante fallen lassen kann, um wieder was zu machen, ja, enorme Mengen Energie zu erzeugen. Ein Thema, was ja heute sich auch immer noch durch die Aktivitäten von Brookfield zieht, nämlich Stromerzeugung durch Wasserkraft, durch Hydropower. Und dann, ja, die Compania Telefonica Brasileira 1916 hat man eben in dieser von McKinsey und Pearson geschaffenen Einheit eine ganze Reihe von kleinen Telefonanbietern konsolidiert und zur CTB zusammengefasst. Also auch so einer der ersten Private Equity Deals damals in Brasilien, so ein Roll-up. Und in den 1940er Jahren haben die tatsächlich 75% aller Telefonanschlüsse in Brasilien kontrolliert. Also wenn man es zusammennimmt, ein riesiger Machtfaktor, der natürlich dann auch Begehrlichkeiten weckte.
Genau. Und erst dann mit dem Militärputsch 1964 in Brasilien, da änderte sich so ein bisschen der Wind. Der brasilianische Nationalismus, der wuchs und ausländische Monopole wurden dann auch kritisch eben beäugt. Und da half es dann auch nicht. Man hat dann eben versucht, 1969 die BTLP in Braskan umzubenennen. Das Kofferwort sollte dann die Verbundenheit von Brasilien und Kanada dann eben unterzeichnen. Und gleichzeitig hat man aber auch in weiser Voraussicht begonnen, eben entsprechend Geld aus Brasilien abzuziehen und in Kanada zu investieren. Immobilien, Wälder, Firmen wie die Brauerei Labatt, heute Teil übrigens von AB InBev, oder den Versicherungskonzern London Life. Und was heute nämlich Teil von Great West Life Co. ist.
Auch das wieder, börsennotierte Firmen, ja. Wir sehen, wann immer du in die Geschichte von Unternehmen reinschaust, du stellst doch immer wieder, solange die Unternehmen noch existieren, Bezüge zu heutigen Geschäften fest.
Ja, und das war auch gut, so dass sie da in weiser Voraussicht gehandelt haben, denn 1974 war eben Schluss mit dem Business in Brasilien. Das Regime wollte die Energieversorgung vollständig in staatlicher Hand haben und Braskem, so wie sie sich dann ja umbenannt hatten, musste seine wichtigste Tochtergesellschaft, die Energiesparte Light SA, für 380 Millionen Dollar, in heutigem Geld ungefähr 1,8 Milliarden Dollar, an den Staatskonzern Eletrobras verkaufen. Und viele, die haben gesagt, okay, der Preis ist einfach zu niedrig. Aber Braskem hatte plötzlich damit eben einen riesigen Berg an Cash. Und während die brasilianischen Anlagen veraltet waren und massives neues Kapital benötigt hatten, also für sie vielleicht gar nicht so der allzu schlechteste Zeitpunkt. Und genau zu diesem Zeitpunkt wiederum haben die Brüder Peter und Edward Bronfman die Kontrolle bei Braskem übernommen. Dabei würde eigentlich, du hast es in der Recherche gesagt, die Bronfman-Familie eigentlich Stoff für einen eigenen Podcast liefern. Nur mal so ein Beispiel: Der Samuel Bronfman hatte während der US-Prohibition in Kanada Spirituosen produziert und diese dann mit Hilfe der Mafia, also wirklich filmreif in Chicago, unter anderem mit Al Capone, in die USA exportiert und damit nicht nur viel Geld verdient, sondern auch den Grundstein für den späteren größten Spirituosenkonzern der Welt gelegt, Seagram.
Ja, da sind wir dann bei Marken wie Chivas Regal, The Glenlivet oder Absolut Wodka, die aus der damaligen Zeit stammen, heute auch dann wieder in der börsennotierten Firma sind, ne? Pernod Ricard oder eben Captain Morgan war auch damals dabei, gehört heute zu Diageo, dem größten Spirituosenhersteller der Welt. Aber die beiden Herren, die du erwähnt hast, nämlich Peter und Edward, waren nur die Neffen von Samuel Bronfman, dem Spirituosen-Mogul. Und die hatten in dem Schnapsimperium schon seit den 1950er Jahren nichts mehr zu melden, nachdem Samuel sie und ihren Vater herausgekauft hatte. Aber nur mit dem Geld, 25 Millionen Dollar sollen das in damaligem Geld gewesen sein, da konnte man ja schon auch ein bisschen was investmentmäßig machen. Und sie gründeten damit in Toronto eine Holdinggesellschaft, die nannten sie Edper. Naja, also bei Edward und Peter nicht ganz so kreativ. Ja, waren legendäre Dealmaker, aber ihre eigentliche Geheimwaffe war ein südafrikanischer Buchhalter namens Jack Cockwell. Cockwell, der hatte in Kapstadt Wirtschaft studiert und danach bei einem Wirtschaftsprüfer dort gearbeitet und war 1966 eigentlich nur für ein sechsmonatiges Praktikum in Montreal, aber irgendwie blieb er dann da und wurde Chefarchitekt dieses Bronfman-Imperiums und ist in mancherlei Hinsicht wirklich sowas wie der geistige Vater der heutigen Brookfield-Struktur. Denn Cockwell hat so ein System von, ich nenne es mal, kaskadierenden Holdinggesellschaften gegründet. Was meine ich damit? Naja, im Grunde diese Schachtelbeteiligungen. Firma A kontrolliert 51% von Firma B. Firma B wiederum kontrolliert 51% von Firma C. Und Firma C kontrolliert vielleicht wieder 51% von Firma D. Das heißt, mit relativ geringem Kapitaleinsatz, nämlich immer nur die Hälfte hier, Hälfte hier, Hälfte hier, Hälfte hier, hat Firma A am Ende den Durchgriff bis zu Firma D. Das ist natürlich eine recht komplexe Schachtel, sorgt aber dafür, dass man mit einem relativ kleinen Betrag in der Spitze ein Milliardenvermögen kontrollieren konnte. Und diese Devise, maximale Kontrolle bei minimalem Kapitaleinsatz und diese Strukturierung von Beteiligungen und Projekten über verschiedene Holdings, das ist etwas, was uns auch bei Brookfield in der Gegenwart immer wieder begegnen wird. Und das nahm eben genau damals zu Zeiten von Cockwell seinen Anfang. Denn genauso ging er eben auch bei Brascan vor, nachdem die Adper Holding dort 51% erworben hatte und damit Zugriff hatte auf diesen Cashberg aus dem Verkauf der Brasilien-Aktivitäten. Und das hat man dann halt weiter investiert, vor allem in Immobilien, dann aber auch Beteiligungen an Minen. Noranda ist so ein Name. Oder Falcon Bridge wurde dann später von Xstrata übernommen. Tja, und ist damit heute auch wieder mal börsennotiert, nämlich als Teil von Glencore.
Ja, und in den besten Zeiten, da entfiel laut Analysten von MS Value Capital zeitweise 15% der Umsätze an der Börse Toronto auf Aktien aus dem Adper Brascan Komplex, der zudem einer der Hauptprofiteure des kanadischen Immobiliens der späten 1980er war. Und dann hob die Bank of Canada die Zinsen massiv an, die Betongoldblase platzte, Kanada schlitterte gemeinsam eben mit den USA in eine schwere Rezession und das von Cockwell mit massivem Finanzhebel aufgebaute Konstrukt geriet unter erheblichen Druck und die Kreditgeber, die wurden nervös. Peter und Edward Bronfman zogen sich schrittweise zurück und Cockwell musste Tafelsilber verkaufen und vor allen Dingen aber eben auch diese hochkomplexe Struktur radikal vereinfachen. Und unterstützt wurde er dabei von einem jungen Mann, der mit 25 Jahren 1990 zu Brascan gekommen war, und zwar Bruce Flatt. Bruce Flatt wurde am 10. Juni 1965 in Winnipeg, Manitoba geboren und sein Vater Ian war 43 Jahre lang Führungskraft bei der Investors Group, einem großen kanadischen Fondshaus. Also so wuchs er eben in der Umgebung und vor allen Dingen Familie auf, wo man über Investitionen, Renditen, langfristiges Denken sicher bei Abendbrot und vielleicht auch mal beim Frühstück gesprochen hat. Also nicht eben so ein Haushalt, wie es eben der Durchschnitt war, sondern
der
es war
kam's in die Wiege gelegt.
Der kam es in die Wiege gelegt. Dennoch, er war kein verwöhntes, reiche Elternkind. Mit 16 Jahren gründete er den Student Lawn Service, ein Rasenmäherunternehmen mit etwa 30 Leuten. Und das war in ganz Winnipeg tätig, also schon wirklich super früh umtriebig. Und er lernte eben dadurch auch Verantwortung zu übernehmen, Leute zu führen, ein Geschäft zu managen. Und 1985 schloss Flatt sein Wirtschaftsstudium an der University of Manitoba ab. Summa cum laude, also zweithöchste Note in der Buchhalterprüfung der Provinz. Und ja, während des Studiums wurde er dann als Entrepreneur of the Year ausgezeichnet. Und nach dem Abschluss arbeitete er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Clarkson Gordon, die später eben von Ernst & Young übernommen wurde. Und wenn man so nach ihm recherchiert, dann ist da gar nicht ganz so viel. Denn eben sein Lebenslauf ist nicht irgendwie gezeichnet durch die ganz großen Sprünge und Eskapaden, sondern es ist wirklich eben die solide Basis, die da gebaut wurde.
Tja, aber irgendwann hatte er dann von der Wirtschaftsprüfung genug und hat sich einer Herausforderung im Unternehmen gestellt. Er kam nämlich 1990 zu Brascan und zwar zur Immobiliensparte. Die hieß damals übrigens schon Brookfield Properties. Ja, war hungrig, jung, klug und auch bereit, alles zu riskieren, denn er ließ sich tatsächlich Geld, um davon Braskem-Aktien zu kaufen. Ja, also wirklich so eine All-in-Wette auf ein Unternehmen, das er einerseits von innen kannte und bei dem er andererseits relativ schnell realisiert haben musste, hey, hier habe ich tatsächlich einen Hebel, hier kann ich etwas bewegen, auch wenn das ein Riesenkonglomerat ist, da gibt es Stellschrauben, mit denen ich selber dafür sorgen kann, dass meine Aktien am Ende deutlich mehr wert werden. Und die Chance dafür, die hatte er tatsächlich schon 3 Jahre später nach seinem Einstieg. Nämlich, da ging gerade eine große Immobilienfirma Olympia and York pleite. Ja, das waren die Reichmann-Brüder, die in den 1980ern ikonische Immobilien aufgebaut hatten, wie beispielsweise das World Financial Center in New York oder Canary Wharf in London. Also wirklich auch Visionäre, was die Entwicklung eines ganzen Stadtquartiers angeht. Aber wie das halt bei so Immo-Leuten manchmal ist, sie hatten sich damit komplett übernommen, gerieten in Schieflage und Brookfield Properties entschied sich für die Reste dieses Imperiums zu bieten. Und dieses Gebot, das durfte Bruce Flatt, betraut von Cockwell, eben vorbereiten. Und er hat es in einer Form getan, dass man tatsächlich zum Zuge kam und erstklassige Posterimmobilien übernehmen konnte zu absoluten Notpreisen. Und da hat er halt zum ersten Mal nicht nur erkannt, sondern umgesetzt, wenn die Massen in Panik sind, vor allem wenn Kreditgeber Angst haben, dann gibt es die besten Gelegenheiten. Das war also seine erste große konträre Wette. Die hat sich relativ schnell ausgezahlt, gerade für ihn, weil es natürlich ein Posterdeal war. Und es wird auch, das werden wir sehen, eines der wesentlichen Motive seiner Investmentstrategie sein. Also genau in die Richtung dessen, was auch Warren Buffett, erste Parallele, uns gelehrt hat, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und schon 1995 hat er dann den Dank dafür auch mal in Form von Orden, Ehrenzeichen und Titeln bekommen, denn er durfte sich dann President nennen. Allerdings nur President von Brookfield Properties, aber immerhin auch in der Rolle war er so nah dran an Cockwell, dass er mitmachen konnte bei der Fusion von Braskem und Adper. Also die ganzen Einheiten wurden in der Obergesellschaft zusammengemixt. Endgültige Vereinfachung der Strukturen. Auch dabei hat er sich bewährt, ja. Und dann 2002 hatte Cockwell keine Lust mehr. Er sah seinen Job als erledigt an und übergab den Stab an Bruce Flatt, der damals gerade mal 37 Jahre alt war und CEO des gesamten fusionierten Unternehmens Braskem Adper wurde. Denn er hatte ja bewiesen, dass er Werte schaffen konnte. Ja, also gerade durch diesen Olympia und York Deal, durch die Konsolidierung der Immobiliensparte und ganz wichtig, er hatte halt den Mut, große Wetten einzugehen, ohne dass die wirklich wie Wetten anmuteten, sondern es war ein sehr gutes, scharfes, antizyklisches Kalkül.
Ja, und ich habe es eben schon mal so ein bisschen einleitend gesagt, die Person Bruce Flatt, spannender Charakter, spannender Mensch, was er alles aufgebaut hat, allzu viel ist aber nicht über ihn herauszufinden. Dennoch, um ihn als Person etwas besser zu verstehen, gehen wir mal in die Punkte rein, was wir über ihn wissen. Denn Bruce Flatt ist an sich erstmal das absolute Gegenteil von dem lautstarken Wall Street CEOs, denn er ist dafür bekannt, er fliegt Economy Class anstelle von Business oder eben gar First, was er sicherlich auch auf seinem Level sich auch leisten könnte. Er hat eben kein prunkvolles Eckbüro oder legt darauf Wert. Er trägt Anzüge, die eher nach Buchhalter statt eben Master of the Universe aussehen. Und während vor allen Dingen vielleicht auch andere Manager große Leidenschaften für Uhren sich aneignet, die auch mal gerne ein Familienhaus kosten können, da trägt er lieber seine vertraute Apple Watch und setzt eben da mehr auf Funktion. Und das unterstreicht auch, finde ich, alles ein bisschen seine Philosophie. Wir investieren in Sachwerte, nicht in Statussymbole. Und diese Bodenständigkeit, die hat ihm auch geholfen, das Vertrauen konservativer Pensionsfonds zu gewinnen, während die Konkurrenz dann auch gerne mal eben in Exzessen dann auch schwelgte. Und Flat, der lebt in 3 Städten, Toronto, London, New York, ist verheiratet mit Lonti Ebers, einer Kunstsammlerin und Gründerin der Non-Profit-Organisation Amend, sowie Treuhänderin des Museum of Art. Sie haben gemeinsam 2 Kinder, die sie aber komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Darüber ist eben nichts bekannt. Was man eben noch weiß, ist, Flat liebt Metaphern aus der Natur und einer habe ich rausgesucht, denn er vergleicht das Bauen von Brookfield oft mit dem Pflanzen eines Baumes. Er sagt, dass die meisten Investoren den Fehler machen, den Baum alle 2 Wochen auszugraben, um zu sehen, ob die Wurzeln denn auch wachsen und ihn eben entsprechend damit töten.
Und wenn du Lust hast auf mehr von diesen Metaphern, die kannst du auch alle lesen, denn die Shareholder Letters von Bruce Flatt, die sogar quartalsweise, zumindest immer in Form eines Management-Kommentars im Rahmen der Berichterstattung des Unternehmens veröffentlicht werden, die kann man alle auf der Website nachlesen und zeigen auch eine ganz schöne Entwicklung in dem, was er an Deals macht, zeigen aber, dass diese Grundprinzipien, wie das mit dem Baum und das mit den Sachwerten, was du geschildert hast, Katharina, wirklich schon von Anfang an da ist. Und naja, da Warren Buffett ja nicht mehr schreibt bei Berkshire Hathaways, nachdem er ja gone quiet ist und vielleicht will man ein bisschen Lektüre haben eines ähnlich erfolgreichen Investors, der ähnlich denkt. Also die Aktionärsbriefe von Bruce Flatt bei Brookfield sind vielleicht für dich eine ganz gute Ergänzung.
Genau, und wohingegen er auf der einen Seite doch die Ruhe und die Geduld hat, ist er auf der anderen Seite ganz, ganz flink unterwegs. Denn man sagt, er könne komplexe Immobilienbilanzen schneller lesen und Schwachstellen finden als jeder Analyst oder jede Analystin. Also da ist er dann eben wirklich sehr detailverliebt. Und eine Geschichte, die ihn wirklich auch noch, glaube ich, sehr gut beschreibt und die auch wahrscheinlich die bekannteste Story um ihn ist, ist ihm die Geschichte am tragischen 11. September 2001, der Tag des Anschlags auf das World Trade Center in New York. Flat war in Toronto, hat aber eben, Brookfield hat das World Financial Center, wie du gesagt hast, besessen. Heute Brookfield Place, das gegenüber vom World Trade Center lag. Und er hat sich sofort in eine Limousine gesetzt und hat sich nach Toronto, eben nach Manhattan fahren lassen, um persönlich vor Ort zu sein. Und er hat damit gezeigt, wieder das, was du auch eben betont hast, während andere panisch waren, panisch verkauft haben, hat er mit seinem Team vor Ort eben Aufräumarbeiten organisiert und den Mut ins Feuer zu laufen gezeigt. Und das hat also seinen Ruf gefestigt und daraufhin eben sicherlich ist er wirklich in dem jungen Alter dann zum CEO berufen worden, weil man einfach in ihm großes Potenzial gesehen hat und vor allen Dingen diese Weitsicht.
Ja, also wirklich eine Feuertaufe im wahrsten Sinne des Wortes unter sehr, sehr tragischen Umständen. Und da hat er einen kühlen Kopf bewahrt und sich eben auch für seine Leute entsprechend eingesetzt und für die ganze Infrastruktur dort. Und dann war er eben CEO und das heißt jetzt aber nicht, dass er das, was Cockrell alles so gepflanzt hatte, alles einfach weiter hat blühen und wuchern lassen, sondern er hat sich dieses Geflecht, was ja nach der Fusion beider Unternehmen noch größer, noch wilder geworden war, sehr, sehr genau angeschaut und alles verkauft, was nicht zu den sogenannten Real Assets gehörte. Also er konzentrierte sich und das ganze Imperium von Anfang an seiner Zeit als CEO auf Dinge, die man anfassen kann und die irgendwie immer gebraucht werden. Häuser, Strom und Transportwege, Immobilien und Infrastruktur. Gleichzeitig hat er aber auch erkannt, dass Braskern irgendwie ein Problem hatte. Immobilien und Infrastruktur sind eben ein hochgradig kapitalintensives Geschäft. Und was ein zu hoher Kapitalhebel anrichten kann, das hatte er ja schon erfahren. Das hatte er ja gesehen bei Olympia und York, bei den Reichmann-Brüdern, dass selbst die besten Projekte nicht ausreichen, wenn du eben in der falschen Situation zu viele Schulden hast. Andererseits, wenn du nur Eigenkapital investierst, dann kannst du eben kaum wachsen. Und dann war seine Lösung eben Asset Management, also Vermögensverwaltung für Dritte. Und zwar im Rahmen einer zweigleisigen Strategie. Einerseits institutionelle Fonds, du hast gerade schon angesprochen, Pensionsfonds, Stiftungen, Versicherungen, Staatsfonds, also die hochvermögenden Institutionellen dieser Welt, klassisches Business, denen zu sagen, ihr habt so viele Milliarden, ihr braucht stabile Erträge, am besten inflationsgeschützt. Wir haben das Know-how, genau diese Assets profitabel zu entwickeln und zu managen. Also lasst uns gemeinsam Real Assets kaufen. Das war das eine, das institutionelle Geschäft. Und dann dazu börsennotierte Partnerschaften. Flat hat sogenannte Limited Partnerships geschaffen, die über die Börse eben auch Eigenkapital von jedem Anleger einsammeln können, eben auch von Privatanlegerinnen und Privatanlegern, und dieses dann, natürlich wieder gehebelt durch Kredite, gezielt in bestimmte Assetklassen wie eben Private Equity, Infrastruktur oder erneuerbare Energien investieren, die ihre Erträge dann als Dividenden ausschütten, die aber vor allem einen Vorteil haben, wenn es um die Investments geht. Sie müssen die Investoren nicht auszahlen. Wer aussteigen will, kommt bei diesen Vehikeln nur raus, wenn man die Anteile über die Börse verkauft. Es gibt keine Anteilsrücknahmen, so wie beispielsweise bei den deutschen Immobilienfonds, den vermeintlich offenen, wo wir ja jetzt gerade wieder sehen, ne? Mit der Rückgabe, das funktioniert auch nicht immer so einfach, sondern das ist ein fixes Kapital. Man kann, wenn es gerade ein günstiges Fenster ist, auch zusätzliches Kapital einwerben. Man kann dadurch größer werden, aber es geht kein Kapital mehr raus. Damit sind das im Grunde so Ewigkeitsvehikel. Ne? Und letztendlich ist auch das natürlich wieder so eine Art Kaskade, denn Flat sichert sich auf diese Art und Weise mit, wir erinnern uns an Cockwell, minimalem Kapitaleinsatz den maximalen Einfluss. Ja, das Ganze ist halt nur, anders als bei Cockwell, besser strukturiert, intelligenter, auch weil Brookfield auf diese Art und Weise dreifach verdient. Ja, erstens Dividenden aus dem eigenen Anteil an den Projekten. Denn eins war für Flat von Anfang an klar, als er in den Nullerjahren dieses Konzept gebaut hat. Investoren kann man nur überzeugen, wenn man auch eigenes Geld drin hat. Deswegen an den institutionellen Fonds und an den börsennotierten Partnerships ist Brookfield, die Obergesellschaft, nach wie vor auch als Aktionär oder Partner mit eigenem Geld beteiligt. Kriegt also auch entsprechend Dividenden. Zweiter Punkt, laufende Managementgebühren eben aus den institutionellen Fonds und aus den Limited Partnerships. Egal, was da los ist, einfach nur bezogen auf das Vermögen, was drin ist, was bilanziert wird, einfach mal ein Prozentsatz, der eben deutlich höher ist als bei einem ETF mit 0,2%. Und drittens, Performancegebühren, also die sogenannte Carry, ja, wenn Investments besonders gut laufen oder mit Gewinn verkauft werden können, nimmt man einfach nochmal einen extra Schnaps. Und damit wird dieses Cockwell-System eben nicht nur ein Kontrollsystem, sondern auch ein System, um richtig dreifach profitabel zu sein.
Ja, und seine Strategie, die hat er wirklich in, ja, wie so ein Playbook, unheimlich detailliert und präzise abgefahren. Und zunächst wurde das ganze Unternehmen so genannt wie die Immobiliensparte Brookfield. Das klang nämlich deutlich internationaler als Brascan. Und dann hat er eben auch noch jede eigene Sparte ein eigenes börsennotiertes Vehikel bekommen.
Ja, und damit willkommen in der Gegenwart, wo wir jetzt allerdings einen Cut machen. Nächste Woche geht's weiter. Dann schauen wir auf einige der Top-Deals von Brookfield, nehmen die 5 Brookfield-Aktien unter die Lupe und zeigen, auf welche Kennzahlen die Börse bei Brookfield schaut. Wenn's dir bis hierhin gefallen hat, dann sag's gerne weiter, gib uns Sterne, und wenn du Lob, Kritik, Anregungen oder Nachfragen hast, nicht nur zu Brookfield, dann freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast@scalable.capital oder über deine Nachricht in den sozialen Netzwerken an Scalable Capital oder an mich @cwröhl. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst und tschüss aus Berlin.